Sie hören Kontrafunk aktuell. Dass ein Staat sich auf einen Moment vorbereitet, in dem er in einen Krieg gerät, ist nichts wirklich Weltbewegendes. Dass ein solcher Staat nicht alle Details seiner Vorbereitung an die große Glocke hängt, scheint ebenfalls nachvollziehbar. Doch dass ein Staat sein Staatsvolk vor vollendete Tatsachen stellt, das empfinden nicht wenige in einer angeblichen Demokratie, in der das Volk der Souverän sein soll, als keinen so guten Stil. Der sogenannte Operationsplan Deutschland sei längst in Kraft, sagt Uwe Kranz, früherer Chef des Thüringer Landeskriminalamtes und deutscher Vertreter bei der Europäischen Polizeibehörde Europol. Mit ihm wollen wir über den Operationsplan Deutschland sprechen. Herzlich willkommen, Herr Kranz.
Guten Tag, Herr Peter.
Herr Kranz, die Bundeswehr erklärt, der Operationsplan Deutschland soll die Infrastruktur in einem Spannungs- und/oder Verteidigungsfall sowohl für die militärischen als auch zivilen Anforderungen zusammenführen. Das klingt doch irgendwie normal, oder?
Ach ja, ganz sicher. Das klingt immer ganz normal. So wie bei Covid auch alles ganz normal geklungen hat. Es geht ja schließlich nicht darum, dass jetzt plötzlich ein Operationsplan erscheint. Es geht ja darum, dass langfristig schon, sehr langfristig, diese Kriegsvorbereitung geistig schon vorbereitet war. Das fängt bei der Frau Annalena Baerbock an, die bei der ersten Sanktion gegen Russland noch gejubelt hat, das wird Russland ruinieren. Und dann der berühmte Satz im Januar 23 in Straßburg bei der Parlamentarischen Versammlung im Europarat, wo sie gerufen hat, we are fighting a war against Russia, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Das heißt, lange, lange bevor der Operationsplan bekannt wurde, war es geistig in den Köpfen der Politiker vorhanden, dass gegen Russland aufgerüstet werden muss. Wir haben da ja auch eine ganze Reihe anderer Aussagen, natürlich von unserem Kriegsminister Boris Pistorius, der schon 23 gesagt hat, dass Deutschland bis 2029 kriegstüchtig sein muss. Russland sei eine Bedrohung letztlich auch für die NATO, hat er 24 gesagt. Und 2025 hat er gesagt, Russland wird für die NATO mehr und mehr zur Gefahr. Damit wird natürlich etwas angeheizt, eine Kriegstüchtigkeitsforderung. Die hat ja eine bestimmte Zielrichtung, soll Angst erzeugt werden, wie damals bei Covid ja auch. Das neue Herrschaftsinstrument ist die Angst vor dem Krieg, die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Klima, die Angst vor den Viren. Wir haben die Situation, dass die Vorbereitung des Zivilschutzes ist natürlich eine staatliche Aufgabe, die über Jahre hinweg sträflich auch vernachlässigt worden ist. Das muss man zugestehen, dass man da einiges nacharbeiten muss. Was aber jetzt derzeit abgeht, ist de facto eine indirekte Kriegsvorbereitung. So sehe ich das. Und das passt dann auch ins Bild, wenn man so den Herrn Roderich Giesewetter hört, wir müssen den Krieg nach Russland tragen. Das hat mit Verteidigung doch nichts mehr zu tun. Ein ganz bedeutsamer Politiker, schließlich ist er Außen- und Sicherheitspolitiker der CDU. Auch die Aussage von unserem Bundeskanzler Merz, man kann ja da zustimmen, wenn er sagt, wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht im Frieden. Das war so eine ganz zivilinische Äußerung. Aber wenn er sagt, dass Putin die schwersten Kriegsverbrechen begeht und die Ukraine aus der Defensive herauskommen muss, um zum Beispiel die Krimbrücke zu zerstören. Also das ist die Aufforderung zu kriegerischen Handlungen. Und wenn er seine Bereitschaft, den Ukrainern die Taurus-Raketen zu beliefern, nicht wegen des heftigen Widerstandes zurückgenommen hätte, wären wir vielleicht heute schon längst im Krieg.
Also wäre Operationsplan Russland der ehrlichere Titel dieses 1000-Seiten-Planes?
Man könnte schon Operationsplan Russland dazu sagen, denn im Grunde ist es ja die letztendliche Aussage, die da getroffen wird. Man könnte auch den Koalitionsvertrag der CDU und SPD hier hinzuziehen, wo also plötzlich die Ukraine in einem Licht dargestellt wird, das ist ja von hinten nicht stimmig. Ein starker, demokratischer, souveräner Staat, der eigenständig mit euroatlantischer Perspektive über seine Zukunft bestimmt und ist von zentraler Bedeutung für unsere Sicherheit. Also ich sehe das nicht. Ich sehe da eher ein korrupter, ein krimineller Staat, ein Failed-Staat, als hier ein demokratischer, souveräner Staat. Und euroatlantische Perspektiven sehe ich schon gar nicht, auch wenn sie noch so sehr herbeigedichtet werden. Und wenn man dann sagt, wir suchen nach Möglichkeiten, das eingefrorene russische Staatsvermögen zur finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine wirtschaftlich zu nutzen, was ist das anderes als die offizielle staatliche Aussage, wir stehlen das Vermögen der Russen und geben es den Ukrainern. Das ist durchaus keine Frage der Verteidigung. Also die Dichte der Argumente und die Dichte dieser Kriegslüsternheit, die dahinter steht, das ist kriegssüchtig und nicht kriegstüchtig, wie der Verteidigungsminister es einmal gesagt hat.
Verwundert Sie, dass nicht mehr Protest in der Bevölkerung aufflammt?
Das wundert mich tatsächlich. Das Zurückdrängen der destruktiven Rolle des iranischen Regimes, das hat zu nichts geführt, zu keinem Aufschrei, das ist nicht thematisiert worden. Das finden Sie hier und da mal in Telegram-Berichten oder sonst wo, irgendwo in den sozialen oder in den neuen Medien. Aber das finden Sie in den normalen Medien, in den Kartellenmedien, wie man so schön sagt, gar nicht. Und dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auch unsere Sicherheit bedrohe und dass wir hybride Angriffe auf unser Land erleben, das ist auch ohne Begründung mehr dahingesagt als belegbar. Das Einzige, was belegbar ist, dass ukrainische Kampftaucher Nord Stream 1 und 2 gesprengt haben im September 22. Und darauf hat sich gar nichts ergeben. Wir schicken ja immer noch weitere Millionen und Milliarden in die Ukraine, egal was sie gemacht haben.
Nun könnte man ja sagen, das ist möglicherweise auch Teil einer, ich nenne es jetzt mal Staatsräson, dass die deutsche Bundesregierung sagt, wir sind Teil des transatlantischen Systems, fühlen uns dem verbunden und wir betrachten den Krieg gegen die Ukraine als Angriff auf das transatlantische System oder auf die transatlantische Welt und unterstützen deshalb die Ukraine. Das ist doch eigentlich legitim, oder nicht?
Die Ukraine ist kein Teil der europäischen Staatenverbindung. Also sie ist zwar Teil im Europarat, ja, aber nicht in der EU. Und die in die EU reinzuholen, ging allein schon wegen der Frage, ob sie die einzelnen Kapitel der Eingliederung von Staaten in die Europäische Union überhaupt erfüllen kann. Nehmen wir nur das Thema Korruption und Rechtssicherheit. Die Ukraine muss nicht von uns geschützt werden. Die Ukraine ist ja eigentlich auch mehr oder weniger geopfert worden, wenn ich das so richtig sehe. Wenn man bedenkt, dass die Ukraine sozusagen eines der letzten Staaten war, in denen die NATO Fuß gefasst hat, obwohl damals beim 2+4-Vertrag ja vereinbart worden ist, dass kein Inch die NATO sich Richtung Osten weiter bewegen würde. Sie hat sich weiter bewegt, sie hat einen Staat nach dem anderen angenommen und ist dann auch am Schluss in der Ukraine indirekt vorstellig geworden, um auch dort Fuß zu fassen. Und das war den Russen dann tatsächlich zu viel. Dazu kommen die 38 oder fast 40 Biolabore, die mit Biowaffenherstellung, mit entsprechenden Maßnahmen beschäftigt waren, die in der Ukraine aufgebaut worden sind. Dazu kam der Aufzug von Truppenbewegungen aus der Ukraine und dann kam die militärische Spezialoperation Russlands. Man hat ja sukzessive die Russen in einen Engpass hineingetrieben, indem sie dann am Schluss gesagt haben, jetzt ist Schluss. Jetzt machen wir einen Gegenangriff und beenden dieses Regime.
Kommen wir nochmal zurück zum Operationsplan Deutschland, Herr Kranz. Sie haben ja gesagt, aus Ihrer Sicht sei der bereits fleißig in der Umsetzung, beziehungsweise vieles sei eigentlich schon de facto vollendet. Gehören dazu unter anderem auch die massiven Bautätigkeiten, was Brücken anbetrifft, was Straßen anbetrifft, Schienen anbetrifft, was diesen Riesenbunker in Sachsen-Anhalt bei Blankenburg angeht, der als das größte Lager für Sanitätsmaterialien und Medikamente weltweit gilt. Sind das bereits die Umsetzung des Operationsplan Deutschlands?
Seit langem. Dass jetzt die Bundeswehr zum Beispiel in der Passauer Neuen Presse ganzseitig einen Bericht bringt von einem hochrangigen Bundeswehroffizier über diesen Operationsplan, zeigt, dass man mittlerweile längst nicht mehr im Geheimen arbeitet, kann man auch gar nicht. Wenn man anfängt, Gespräche zu führen mit Landräten und Oberbürgermeistern über die Möglichkeiten und über die Konsequenzen, die der Operationsplan Deutschland für die Zivilbevölkerung haben wird, dann kann man über lange das verborgen halten, dann muss man irgendwann mal auch aus der Deckung herausgehen. Und genau das macht die Bundeswehr in aller Deutlichkeit jetzt. Sie schickt ihre Jugendoffiziere in die Schulen, sie richtet Sommercamps ein für die Jugendlichen, sie finden fast an jeder zweiten oder dritten Bushaltestelle riesige Plakate, wo geworben wird. Man muss ja unbedingt das Personal mittlerweile vergrößern, um auf die 260.000 Soldaten zu kommen. Wir haben die Krankenhäuser, die entsprechend eingepolt worden sind. Es ist die Forderung ausgesprochen worden, die Krankenhäuser kriegstüchtig zu machen, das heißt Operationssäle in die Kellergewölbe zu verlegen. Also das sind alles Maßnahmen, die nicht gerade von Zivilschutz schwärmen, sondern von kriegerischen Vorbereitungen. der Chef des Reservistenverbandes in Baden-Württemberg, geht ja davon aus, dass im Falle eines Krieges täglich 1000 Tote und Schwerverwundete versorgt werden müssen. Auch das ist geübt worden mittlerweile.
Die Basis des Operationsplan Deutschlands ist ja die Annahme, dass Russland, ich sag's jetzt mal übertrieben, Tag und Nacht befasst ist, uns so schnell wie möglich zu überfallen. Was davon hat tatsächlich aus Ihrer Sicht einen rationalen Kern und was ist schlicht plumpe Propaganda?
Ja, es ist mehr als Propaganda. Es ist schon fast Wahnvorstellungen, die zu großem Teil da bestehen. Das hat der Kiesewetter, glaube ich, was, hat sofort den Schluss gezogen, dass an diesem Leipziger Attentat natürlich wieder die Russen beteiligt waren. Mittlerweile wird ja alles auf Russland gezogen. Und wenn ich mir dann anhöre, dass vor wenigen Tagen Putin der NATO einen Nichtangriffspakt und Sicherheitsgarantien angeboten hat und Deutschland schlägt das aus, und die NATO schlägt das aus, dann muss man sich wirklich fragen, wer hat denn hier im Hinterkopf eine Friedensidee? Warum wird mit Putin zum Beispiel fast gar nichts diplomatisch diskutiert? Hat unser Bundeskanzler mit Putin telefoniert? Nein, er spricht von ihm als dem schlimmsten Kriegsverbrecher der Welt. Das ist auch nicht gerade förderlich für künftige Diskussionen auf diplomatischem Parkett. Und die Sanktionsmaßnahmen, die von der EU ausgesprochen worden sind, die werden ja auch immer abstruser. Die beziehen sich auf Einzelpersonen wie Röper oder Annalena Lipp, der Oberst Bo. Diese ganze Geschichte hat sich mittlerweile in eine Situation hineinbewegt, wo ein globaler Krieg der vierten Wende, wie man so schön sagt, in die Endphase schon eingetreten ist. Also wir haben tatsächlich die Situation, dass der Operationsplan Deutschland eine Maßnahme ist, die ja noch lange nicht offengelegt ist, immer noch in großen Teilen geheim, Verschlusssache. Das, was bekannt gegeben werden muss, muss bekannt gegeben werden, weil man ja mit der Straßenverwaltung sprechen muss, mit den Bürgermeistern, mit den Landräten. Aber wenn schon offen gesagt wird, die Bevölkerung muss zurückstehen, wenn getankt werden muss, weil die Truppenbewegungen der 800.000 Soldaten, die quer durch Deutschland an den Osten verlegt werden sollen, absoluten Vorrang haben werden. Ich sehe das jetzt schon kommen, wie das aussieht auf unseren Autobahnen, wo man heute schon nicht richtig vorankommt, wenn dann noch die Truppen fahren in einem gemeinsamen Schneckentempo von 80 Kilometer pro Stunde, dann werden wir noch mehr Stau haben. Und wenn wir dann tanken wollen, dann müssen wir uns hinten anstellen, wenn so eine Truppenkolonne selbst tanken muss. Das wird alles kommen. Und die müssen auch ernährt werden, die müssen untergebracht werden und. Das alles muss langfristig vorbereitet werden und hat eigentlich nicht viel damit zu tun, dass wir uns auf Verteidigung vorbereiten. Bei Verteidigung brauche ich keine Truppenbewegung von West nach Ost. Da brauche ich eigentlich einen Schutz an der Außengrenze und damit hat sich's. Aber Behörden, Kommunen, Wirtschaft, die geheimen Besprechungen mit der Automobilwirtschaft, der Umbau von Fahrzeugproduktion auf Panzerproduktion. Wenn Sie das große Bild sehen, dann kommen Sie weg von dem Gedanken, das ist Zivilschutz. Nein, das hat mit Zivilschutz nicht viel zu tun.
Deutschland will mit einem Operationsplan Deutschland militärische und zivile Infrastruktur miteinander verbinden und für einen Spannungs- und oder Verteidigungsfall vorbereiten. So jedenfalls ist die offizielle Darstellung der Bundesregierung. Kritiker werfen der Bundesregierung allerdings vor, dass nicht die Verteidigung geplant wird, sondern Deutschland in einen Krieg gegen Russland geführt werden soll. Das meint unter anderem auch unser Gesprächspartner Uwe Kranz, mit dem wir über den Operationsplan Deutschland gesprochen haben. Uwe Kranz war früher Chef des Thüringer Landeskriminalamtes und deutscher Vertreter bei der Europäischen Polizeibehörde Europol. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kranz.
Ich danke Ihnen, bitte.